Wie weit seid ihr schon mit euren Weihnachtsvorbereitungen? Also wir sind schon so weit, dass wir abgefragt haben, wer von den Kindern kommt und wann die kommen. Wir haben auch noch nicht von allen Antwort. Ja, ihr kennt es ja. Also Gila ist so eine halbe Brasilianerin. Und da ist, wenn man morgens plant, was man abends macht, ist das langfristige Planung. Aber wie ist das so mit der Vorbereitung? Wie war das mit der Vorbereitung damals auf das erste Kommen Jesu? Und ich habe ein paar Verse, die haben jetzt eigentlich gar nichts mit Vorbereitung zu tun. Aber die zeigen ein bisschen auf, was passiert, wenn man schlecht oder nicht vorbereitet ist auf die Begegnung mit Jesus. Ihr könnt es ja schon sehen, Johannes 1, 9 bis 14. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn. Und die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in das Sein und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines einzigen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Also heute mal nicht ganz so streng eine Auslegungspredigt, wie ich das sonst eigentlich mache, aber trotzdem einige Gedanken. Wer kommt denn da? Advent heißt Ankunft. Und die Frage ist ja, wer hat sich da angemeldet? Wer hat sich bei euch zu Weihnachten angemeldet? Wie gesagt, bei uns sind die Anmeldungen noch sehr, das rieselt noch so ein bisschen, da wissen wir noch nicht so richtig. Oder vielleicht fahrt ihr ja auch zu Eltern, Geschwistern und feiert mit anderen zusammen. Je nachdem. Unsere Enkel kommen mal wieder nicht. Ist denen zu weit. Ist halt so. Aber das war ja unsere Schuld, wir sind umgezogen. Ja, wer kommt denn da? Wer ist angemeldet? Und da haben wir hier ein paar Aussagen. Das ist ja hier in Bildern gesprochen. Also meine Frau und ich haben uns da gestern unterhalten. Ich bin so ein visueller Typ. Wenn ich hier sehe, das Licht, das wahre Licht kommt in die Welt, dann habe ich da ein Bild vor Augen. Und meine Frau, die ist mehr, geht mehr aufs Gehör, die hat da nicht unbedingt Bilder und kann dann oft mit solchen Bildern gar nicht so viel anfangen. Aber was passiert, wenn Licht in einen Raum reinkommt? Was passiert normalerweise? Man sieht was, es wird hell, genau. Aber Johannes schreibt hier, das wahre Licht kommt in die Welt und die Welt hat es nicht ergriffen. Sie hat es nicht angenommen. Sie hat es nicht erfasst. Der, durch den alles geworden, kommt in sein, ja, in seine Schöpfung rein und die merkt es nicht mal. Stellt euch mal vor, da hat jemand von klein auf einen Betrieb aufgebaut, na, hier Firma Wirth, und jetzt kommt der alte Herr Wirth in seinen Betrieb rein, in die Zentrale, und keiner nimmt ihn zur Kenntnis. Ja, bis auf ein paar ganz kleine Lichter, die ganz unten in der Hierarchie sind, die checken, wer da reinkommt. Alle anderen, vor allen Dingen die aus der Chefetage, die tun so, als wenn nichts wäre, beziehungsweise noch schlimmer, die schnallen es überhaupt nicht, wen sie da vor sich haben. Das ist ganz klein für das, was Jesus passiert ist. Denn der Herr Wirth hat nichts aus dem Nichts geschaffen. Ja, der hat alles aufgebaut mit Material, das Gott schon längst geschaffen hatte, das in dieser Welt schon da war. Ja, Jesus, all das ist eigentlich durch Jesus geworden und er kommt in seine Schöpfung und die rafft's nicht. Oder der Eigentümer, er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Ja, ihm gehört das Ganze, aber die, die ihm gehören, die Seinen oder die zu ihm gehören, nehmen ihn nicht auf. Das ist mal ganz kurz wiederholt, das, was hier passiert. Licht kommt in die Welt oder kommt in die Dunkelheit, aber die Dunkelheit schnallt es nicht. Der Schöpfer, der durch den alles wurde, kommt in das, was durch ihn geworden ist, und keiner merkt's. Und der Eigentümer kommt in sein Eigentum und wird nicht aufgenommen. Woran liegt das jetzt? Nee, da kommen wir gleich drauf. Jetzt ist ja die Frage, was wollte der denn? Warum ist der denn überhaupt gekommen? Und dann haben wir hier erstmal, er will die Menschen erleuchten. Er will die Dunkelheit erleuchten. Er will Licht reinbringen. Er will uns Orientierung geben. Ja, hier draußen geht ja am Haus entlang der Weg zu unseren Mülltonnen. Und das sind mehrere Serien von Stufen. Und mal sind es zwei und mal sind es vier und mal sind es drei. Und wenn es dunkel ist und man weiß also nicht, an welcher bin ich denn jetzt, ich hätte schon mal fast auf der Nase gelegen. Ja, weil ich gedacht habe, ich habe sie alle und dann kam doch noch eine Stufe. Und dann habe ich mir erstmal jedes Mal eine Taschenlampe angemacht, damit ich was sehen kann, wo ich laufe. Und das ist jetzt harmlos, ja? Jesus will als Licht uns Orientierung geben in dieser Welt. Ja? Er will Menschen erleuchten. Und er will Vollmacht geben. Wie so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Wer ihn aufnimmt, der hat das Recht, als Kind Gottes in dieser Welt zu leben. Wahnsinn, oder? Ja. Wir haben früher im Jugendchor mal ein Lied gesungen. Du hast ein Recht darauf, mit Gott zu reden. Du hast ein Recht darauf, dass er dich hört. Hier nicken Leute, die kennen das Lied scheinbar. Meine Mutter hat damals über das Lied geschimpft. Wir haben doch kein Recht Gott gegenüber. Und ich habe damals schon ganz leise widersprochen und gesagt, doch, wir haben es. Und in dem Lied wird das nämlich auch selber gesagt. Du hast es nicht, die Strophen sind, du hast es nicht aus deiner Geburt, aus deinem Geburtsrecht, du hast es dir nicht verdient, sondern du hast es, weil Jesus es für dich erwarb. Und darum geht's. Dass wir Kinder Gottes sein dürfen, das haben wir nicht verdient. Das haben wir uns nicht erarbeitet, sondern das hat er uns, das hat er denen geschenkt, die gegen den Mainstream, gegen die Mehrheit ihn erkannt haben, ihn anerkannt haben, ihn angenommen haben. Damals, als er das erste Mal gekommen ist. Und das gilt bis heute. Ja, wer ihn aufnimmt, wer ihn annimmt, der bekommt das Recht, als Kind Gottes zu leben. Und damit auch den Eintritt in den Himmel. Die Mehrheit hat es nicht gecheckt, damals nicht und heute nicht. Aber wer es annimmt, wer es checkt, der bekommt dieses Recht. Und dann ging mir das Lied durch den Kopf, auch ein altes Kirchenlied, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir? Ja, wenn er das alles ist, er ist das wahre Licht, das überhaupt Leben erst möglich macht. Vom menschlichen, jetzigen Leben bis zum ewigen Leben. Jedes Leben ist nur möglich, weil er in der Welt war. All das gehört ihm und er kann denen, die ihn aufnehmen, ewiges Leben geben, das Recht geben, Kinder Gottes zu sein. Wahnsinn. Und wie gehe ich jetzt damit um? Damals haben ihn, wie gesagt, viele nicht erkannt und besonders die Frommen ihrer Zeit haben ihn überwiegend nicht erkannt. Jetzt frage ich mal, wer sind denn die Frommen unserer Tage? Kennt da jemand einen? Das sind wohl wir, oder? Und es wäre es doch extrem peinlich, wenn uns dasselbe passiert wie den Frommen der damaligen Zeit, oder? Gott handelt und wir kriegen es nicht mit. Ich meine, wenn ich damals jemanden, einen von diesen Pharisäern gefragt hätte, sag mal, wenn Gott handelt, möchtest du das dann ignorieren? Der hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hätte gesagt, nein, natürlich nicht. Da will ich mich dranhängen, da will ich mitmachen, da will ich dabei sein. Und was haben sie gemacht? Sie haben es verpennt oder sogar noch bekämpft. Und jetzt frage ich mal, kann mir das auch passieren? Kann dir das auch passieren? Und die erschreckende Antwort ist, ja, natürlich. Denn Gott hält sich nicht an unsere Vorstellungen. Wenn Gott in dieser Welt eingreift, wenn Gott in dieser Welt handelt, dann fragt er nicht, Karl-Hermann Schmeck, was hast du für Vorstellungen, wie mein Handeln aussehen sollte? Oder Stefanie, wie sollte mein Verhalten in dieser Welt aussehen? sondern er tut das, was in seinen Augen richtig ist. Und nochmal, das ist gut so. Halleluja, dass das so ist. Denn wenn unsere Pläne verwirklicht werden würden, manchmal wird es gut gehen, aber in vielen Fällen auch nicht. Und ja, dann stellt sich natürlich eine ganz zentrale Frage. Wie kann ich das vermeiden? Was kann ich dagegen tun? Und jetzt sind wir bei Advent, bei Vorbereitung. Weil Weihnachten erinnern wir an das erste Kommen Jesu, ja, das Kind in der Krippe und so weiter. Wir erinnern aber auch an das, dass er wiederkommt, dass er wiederkommen wird, Ankunft, er wird wieder sichtbar in diese Welt kommen. Aber mir ist das schon seit Jahren, wird mir das vielleicht sogar zunehmend wichtig. Ich möchte auch daran erinnern, dass er jetzt in dieser Welt ist. Jesus ist hier. In einer meiner früheren Gemeinde hatte ich jemanden, der jedes Mal in der Gebetsgemeinschaft gebetet hat, danke Gott, dass du gegenwärtig bist. Und ich habe jedes Mal gedacht, kannst du es nicht auf Deutsch sagen? Wie würdet ihr sagen, wenn eure Tochter ist, da, eure Tochter kommt zur Weihnachtsfeier, würdet ihr sagen, schön, dass du gegenwärtig bist? Was würdet ihr sagen? Schön, dass du da bist. Halleluja. Schön, dass Jesus jetzt da ist. Ja, und mit dieser, ich will mich nicht über diesen Mann, ihr kennt ihn ja sowieso nicht, aber ich will mich auch gar nicht über den Mann lustig machen, sondern mir geht es um Folgendes. Indem wir da so eine Sondersprache benutzen, wir sagen ja gerne mal Kanaanäisch, die Sprache der Lutherbibel von 1912, aber indem wir da so eine Sondersprache benutzen, halten wir uns das Ganze vom Leib. Wenn ich sage, schön, dass du da bist, dann ist das herzlich, das ist nah und dann nehme ich jemanden vielleicht sogar noch in den Arm dazu oder gebe ihm zumindest die Hand. Es hat was mit Nähe, mit Herzlichkeit zu tun. Wenn ich sage, ja, danke Herr, dass du gegenwärtig bist, dann heißt das, ja, du bist da hinten, ich bin hier vorne und den Abstand halten wir mal auch so. Ja, förmliche Sprache schafft Abstand, das soll sie ja auch manchmal. Ja, also bei Behörden, bei, ja, also in bestimmten Situationen ist das regelrecht so gedacht. Die soll ja Abstand schaffen. Aber will ich denn Abstand schaffen zu meinem Gott? Nee, habe ich nicht vor. Und deswegen so ein paar Schritte. Wenn ich, ja, habe ich jetzt auch das Fremdwort, das biblische Wort genommen, Verheißung. Das sind Versprechen, die Gott gegeben hat. Jesus hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist ein Versprechen, das er gegeben hat. Es ist ein Versprechen, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jahreslosung von vorigem Jahr. Also dies Jahr nicht mehr gilt. Doch, die Aussagen der Bibel gelten auch weiter, auch wenn sie nicht mehr Jahreslosung sind. Wissen, was er uns versprochen hat. Das zweite ist im Gespräch bleiben. Und zwar in ganz verschiedenen, in drei Richtungen mindestens. Erstens mal, da, wo geistlich was passiert, lasst uns mit den Leuten im Gespräch bleiben. Ja, habt ihr das gehört? Also als der Christian Dannenberg hier war und dann davon erzählt hat, was sie in Ludwigsburg machen und dass sie dann den Leuten auch die Chance geben, Lieder zu schreiben. Und er sagt, manchmal sind das Texte, die sind, da rollen sich uns die Nackenhaare hoch oder auch die Zehennägel. Das ist nicht unsere Aussage, das ist nicht unsere Welt. Aber indem wir diesen Menschen da einen Raum geben, kommen wir mit ihnen ins Gespräch. Und Gott handelt. Die hatten schon eine Reihe von Taufen, eine Reihe von Leuten, die zum Glauben gekommen sind über dieses Projekt. Im Gespräch bleiben mit Menschen, die erleben, dass Gott handelt. Im Gespräch bleiben untereinander, denn auch in unserem Leben handelt Jesus. Vielleicht nicht immer so groß, eher im Kleinen, aber er handelt. Und vor allen Dingen natürlich im Gespräch bleiben mit ihm, im Gebet. Denn die beiden Menschen, die unter Tausenden Jesus erkannt haben, als er in den Tempel gebracht wird, als Baby, das waren Beter. Das waren Menschen, die ihr Leben im Gebet verbracht haben. Und die haben plötzlich gemerkt, das ist es. Das ist das, worauf wir warten. Ich bin mir ziemlich sicher, also wir kennen ja alle die mittelalterlichen Gemälde, wenn Jesus da auftaucht, dann hat er so einen Heiligenschein. Und genau das hatte er ja eben nicht. Dieses Baby sah genauso aus wie alle anderen. Es hat genauso gerochen wie jedes andere Baby, das in die Windeln macht. Das, ja, jeder, der Kinder hat, weiß, wie das ist. Und der weiß, dass es manchmal gar nicht chlorreich ist, sondern manchmal alles andere. Aber wie soll ich dich empfangen? Die, die wirklich mit Gott im Gespräch waren, die Beter, die haben es geschnallt, die haben es erkannt, die haben es mitgekriegt. Und noch ein Punkt, das unerwartete Erwarten. Ja, denn Jesus hat jemand von Jesus erwartet, dass er Tote auferweckt? Nicht mal Maria und Martha. Wenn du da gewesen wärst, solange er noch krank war, aber noch gelebt hat, da hättest du helfen können. Jetzt? Und als Jesus sagt, mach das Grab auf, ach Herr, lass doch, der stinkt doch schon. Das unerwartete Erwarten. Und das heißt ja auch Erwarten, also erstmal was die Größe angeht, bis hin zur Totenauferweckung. Das heißt aber auch, was die Art und Weise angeht. Ja, dass Jesus mit den Zöllnern und Sündern gegessen und getrunken hat. Und das war die Bedeutung von miteinander essen im Orient, das können wir Mitteleuropäer hier gar nicht hoch genug schätzen. Wenn man mit jemandem gegessen hat, hat man Gemeinschaft mit ihm, hat sich mit ihm gemein gemacht. Und das macht man doch nicht mit einem anerkannten Zöllner und Sünder. Wie käme man dazu? Und Jesus tut das einfach. Das hat keiner erwartet. Dieser große Rabbi, der kann doch nicht mit solchen Leuten. Doch, konnte er. Und wenn wir nicht genau wie die Frommen damals am Handeln Gottes vorbeirauschen wollen und ihn übersehen, wenn er kommt in unser Leben, dann sind diese Schritte ganz, ganz wichtig. Ja, dass wir wissen, was er versprochen hat, dass wir mit ihm und miteinander im Gespräch bleiben und dass wir das Unerwartete erwarten. Und wenn dann das Licht in diese Welt kommt, wenn dann der Schöpfer in diese Welt kommt, wenn dann, was war das Dritte, der Eigentümer in diese Welt kommt, dann werden wir es mitbekommen. Nicht, weil wir besser sind, nicht, weil wir schlauer sind, sondern weil wir, wie Simeon und Hanna, die beiden Alten im Tempel, mit ihm in Verbindung stehen und uns von ihm die Sinne öffnen lassen. Und das wünsche ich mir für diesen Advent, dass der unter anderem natürlich, nicht die anderen Wochen, anderen 48 Wochen dem Jahr genauso, aber eben auch diese, besonders jetzt mal diese, was sind es, dieses Jahr 3,5 Wochen, dass wir in dieser Zeit uns vorbereiten auf die Begegnung mit ihm. Und dann ist die Frage, muss der ganze Trubel sein? Wo kann ich mich vielleicht zurücknehmen? Wo kann ich mich mal rausnehmen und einfach Zeit mit ihm verbringen? Und das kann eine ganz, ganz wertvolle Zeit sein. Die vorletzte Woche waren wir ja nicht hier und die ersten paar Tage davon waren Einkehrtage, die unser Gemeinschaftsverband anbietet. Also die sind offen für jeden. Allerdings waren diesmal nur 2 Nicht-Hauptamtliche dabei, der Rest waren hauptsächlich aus dem Gemeinschaftsverband. Die beiden waren etwas erschrocken, als sie das mitgekriegt haben. Also 3 eigentlich, meine Frau war auch mit. Und da haben wir morgens dann immer Aufgaben bekommen, worüber wir nachdenken sollen im Laufe des Tages und abends haben wir das zusammengetragen. Also Programm gab es eigentlich nur morgens und abends, also nach dem Frühstück und nach dem Abendessen. Und dazwischen waren wir für uns selbst verantwortlich. Aber für mich war es eine sehr, sehr wertvolle Zeit. Früchte des Lebens, wer das Programm vom Haus Saron in die Finger bekommt, eigentlich haben wir draußen immer was liegen. Und sonst kann man es auch im Internet recherchieren. Und wer das wiederum nicht kann, der kann gerne zu mir kommen. Es gibt im Frühjahr eines, das wusste ich gar nicht, da geht es vorrangig um Ausblick. Und wie der Ausdruck Früchte des Lebens sagt, geht es im Herbst dann um Rückblick und was machen wir daraus. Das war jetzt unser Thema. Aber auch das hat was, dieses Einkehren, diese Stille haben, das hat etwas damit zu tun, dass ich vorbereitet bin auf die Begegnung mit Jesus. Wenn ich nur am Rennen bin und nur mich um die eigene Achse drehe, werde ich das nicht mitbekommen. Und deshalb möchte ich euch einladen, diese Adventszeit als eine Vorbereitungszeit zu verstehen auf die Begegnung mit Jesus. Lasst uns gemeinsam beten. Herr, hilf uns dabei. Hilf uns, dass wir vorbereitet sind, egal ob du wiederkommst, ob wir zu dir gehen oder ob wir dir mitten hier in unserem Leben begegnen. Alles wird passieren. Alle drei Punkte wird es geben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, vorbereitet zu sein. Egal, was zuerst eintritt, was passiert, schenke, dass wir nicht an dir vorbeirauschen, dass wir nicht zu denen gehören, die das Licht nicht erfassen, die den Schöpfer nicht aufnehmen und die den Eigentümer ignorieren, sondern schenke, dass wir dir mit offenen Armen, offenen Herzen und offenem Verstand begegnen. Amen.